worauf ich hinaus wollte, ist, diese Meinungsmacher kommen ja vielleicht aus dem Rollenbild historisch, ne, klassisch Mann Einkommen, Frau macht den Haushalt. So, aber jetzt unsere Generation, also ich sag mal alles ab 80er-Jahrgang aufwärts, würde ich jetzt mal so grob, ne? Eine Sachverständigentätigkeit, gerade in der Selbstständigkeit, wo ihr die Leute ja hinbringen wollt, danke dafür, kann ich ja flexibel sicherlich mit der Familie viel besser vereinbaren, weil ich kann es mir irgendwie selbst legen. Und deswegen wundere ich mich immer noch, warum, also die Hürden sind aus meiner Sicht erstmal da weg. Das kann ja also nur ein Gesellschaftsding sein, dass irgendwelche dominanten Männer irgendeine gläserne Decke ziehen oder was weiß ich. Also ganz spannend eher an dich, Katharina, was ist dein Empfinden oder Anna an dich auch?
Genau, also ich empfinde es genau so, dass gerade dieser Job sich ja wunderbar mit der Familie vereinbaren lässt, weil man hat ja immer nur, sag ich mal, die Außentermine und der Rest ist Schreibtischarbeit. Und bei mir war es dann auch häufig so, dass ich dann halt, wenn die Kinder im Bett waren, mich nochmal hingesetzt habe, weil dann hatte ich wirklich Ruhe und Konzentration, die schweren Sachen zu schreiben irgendwie. Und das ließ sich gerade, als die Kinder kleiner waren, einfach unglaublich gut vereinbaren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, unsere letzte dieses Jahr, Merry Crisis and a Happy New Year. Ich freue mich total, dass wir hier in großer Runde dieses Mal zusammengekommen sind. Wir haben nämlich ein ganz, ganz, ganz besonderes Weihnachtsspecial für euch. Wir haben nicht nur eine, nicht nur zwei, nicht drei, sondern vier Gäste und Gästinnen hier bei uns sitzen und haben uns heute ein Thema vorgenommen, das uns mal im Rahmen eines morgendlichen Rituals, nämlich des Schuheanziehens, eigentlich so entgegengekommen ist und dass wir heute hier mal nutzen wollen, um ja vier tollen Leuten eine Bühne zu bieten und euch alle mal zum Thema Nachwuchs- und Sachverständigenwesen abzuholen. Patrick.
Ja, auch von meiner Seite, hallo, ich habe gerade schon überlegt, wann wir uns zusammen die Schuhe angezogen haben, aber das führt jetzt schon wieder so weit an der Stelle hier, glaube ich. Ja, also ich freue mich auch. Vor allem ist es so schön, wir haben ja so wunderbare Menschen heute hier, die wir ja, also wie man ja mittlerweile auch sehen kann, ja, in unserem Podcast kann man auch sehen. Dafür verlinken wir auch immer in den Shownotes auch das Video, wenn wir es nicht vergessen. Und da würde ich doch immer gleich vorschlagen, dass die Gästinnen und Gäste sich auch mal vorstellen. Und fangen wir doch mal mit unserer Gästin. Ist das eigentlich ein offizielles Wort? Kann man das so sagen? Steht das im Duden? Nein, keine Ahnung. Katharina, magst du dich vorstellen?
Hi, ja, mein Name ist Katharina Schlömer. Ich bin Immobiliensachverständige, wie ihr euch denken könnt. Und gleichzeitig auch Immobilienmaklerin. Das heißt, ich mache das Ganze hybrid und bin seit 2007 in der Immobilienbranche unterwegs, dann mit ein paar Umwegen zum Sachverständigenwesen gekommen und jetzt seit Sommer 2022 selbstständig und hier im beschaulichen Rommerskirchen in der Nähe von Köln oder zwischen Köln und Düsseldorf und ja, freue mich total, dass ich heute hier sein darf und bin gespannt, was wir noch für Themen besprechen.
Oh yeah.
Danke dir. Jils.
Ja, vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Podcast mit euch mache in so einem Format. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mit Anna habe ich studiert. Ich bin auch Sachverständiger, mittlerweile DIN EN ISO zertifiziert, alles andere später. Ich komme gebürtig aus Dortmund, wohne jetzt in Berlin und bin in Berlin und Brandenburg Geschäftsführer eines Maklerunternehmens, eines Gutachterunternehmens und ab nächstem Jahr, stay tuned, einer bundesweiten Plattform, die wir launchen, ab Januar.
Cool.
Jetzt weiß ich auch, warum du mir so sympathisch bist. Wenn du aus Dortmund kommst und ich aus Wanne-Eickel, dann waren wir ja quasi früher mal Nachbarn. Sehr schön.
Oder verwandt. Die Frage ist jetzt, Patrick, was passiert mit dir, wenn du eine Zeche siehst? Geht dir da das Herz auf?
Ja,
das ist, doch
das ist so.
Dann passt das.
Das ist so, das ist so. Ich freue mich auch immer, unser Coach Carsten Stanley unterschreibt ja auch seine E-Mails immer noch mit Glück auf. Da bin ich immer sehr glücklich. Ja, danke dir jetzt. Ja.
Kurz noch, und wir haben das Erste, was wir zusammen gemacht haben, war ein Erbpachtsfall.
Ja, das stimmt.
Mit Bergbauverzicht sogar haben wir noch drüber gesprochen. Also es dreht sich, aber ich will ja gar nicht zu viel reden.
Es ist immer spannend mit dir, das muss ich sagen. Guido.
Ja, hi, ich bin Guido. Ich komme aus Marburg. Ich bin Bauingenieur von Hause aus, habe ein Planungsbüro in Marburg, ein eigenes. Wir sind 5 Leute, machen vorwiegend Architekturplanung in Leistungsphasen 1 bis 5, aber auch hier und da die Bauleitung. Und ich bin gerade auf dem Weg dazu, Sachverständiger zu werden. Mache jetzt gerade die Ausbildung, habe gestern gerade meinen letzten Prüfungsteil abgelegt und bin innerlich noch etwas in der Entspannungsphase nach der Prüfung und bin total gespannt, was hier heute passiert und bin gerne dabei.
Schön.
Danke dir. Und jetzt last but not least, der einzige unglaubliche wiederholte Gast in unserem Podcast, Ron Hess.
Das ist so lieb, dass ich meinen Namen nicht nochmal sagen muss.
Ich nehme mir das Schwierigste ab.
Bitte Name hier einfügen. Ich bin Lesekönig der Grundschule 23 am Johannesplatz. Und nebenbei seit nebenbei seit 17 Jahren begleite ich auch Sachverständige in ihren Traum, der sich manchmal auch zum Albtraum entwickelt, mir den Job zu wechseln und unterstützen die Damen und Herren mit ganz viel drumherum an Technik und Software und eine ganz große Herzensangelegenheit für mich, an die armen Sachverständigen da draußen so viele Sneaker wie möglich zu verteilen, damit sie bei den Besichtigungen nicht frieren. Nein, ich liebe es, die Jugend darauf hinzuweisen, dass dieser Job existiert. Tatsächlich. Weil das viele einfach nicht wissen. Deswegen ist das Thema heute sehr gut gewählt.
Wir freuen uns.
Ich habe für den Anfang etwas rausgesucht. Wir wollen uns ja heute so ein bisschen über das Thema, was macht eigentlich die neue Generation Sachverständige aus? Und ich habe neulich ich habe gerade einen Wertermittlungsfall, eine Erbauseinandersetzung und da gab es jetzt ein bisschen Schriftwechsel zwischen dem anderen Sachverständigen und mir und ich wollte euch da mal aus der Stellungnahme des Rechtsanwalts mal was kurz vorlesen, so ein bisschen zitieren, damit ihr seht so ein bisschen, wo diese Diskussion hingegangen ist. Also das fing mal an, hier mit dem Satz, der Sachverständige schiebt datenschutzrechtliche Bedenken. Also es geht immer darum, dass von meiner Seite aus der gegnerische Sachverständige ein Gutachten erstellt hat, was nicht so cool war. Tatsächlich nicht so cool. Ne? So. Der Sachverständige schiebt datenschutzrechtliche Bedenken vor, um die Auskunft aus der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses nicht offenlegen zu müssen. Ohne großen Aufwand kann er jedoch diese Auskunft anonymisieren, dass er die Auskunft offenlegen kann. Dann geht das weiter. Angebotspreise zum Beispiel erfüllen regelmäßig nicht den Anspruch an die Wertermittlungsdaten. Der Sachverständige ist gehalten, sein Gutachten so zu gestalten, dass es auch für einen Laien nachvollziehbar und für einen Sachverständigen überprüfbar sein muss. Insoweit ist die Aussage des Sachverständigen S, dass er eine ausführliche Dokumentation für nicht erforderlich hält, unhaltbar. Erst durch eine ausführliche Dokumentation wird das Gutachten für den Laien nachvollziehbar und für andere Sachverständige prüfbar. Und dann geht es hier noch ein bisschen um die Wurzeltheorie, bla bla bla. Und der Sachverständige schließt mit einem Satz: Es scheint, dass der Sachverständige es mauert. Das Gutachten ist selbst nach seiner Stellungnahme ungenau, nicht nachvollziehbar und unüberprüfbar. Sein Gutachten ist damit sowohl inhaltlich als auch fachlich ungenügend. Insoweit ist auch in Erwägung zu ziehen, dass dieses Gutachten der Sprengletter-Akademie zur Verfügung gestellt wird, um seine Eignung als Gutachter nochmals prüfen zu lassen. So. Und ich habe mich im Rahmen dieser Stellungnahme immer wieder damit ausgetauscht, weil es darum ging, es sind Vergleichskaufpreise offen, genannt worden oder ein Vergleichsfaktor genannt worden im Vergleichswertverfahren, der nicht dargelegt wurde, sondern nur abgeleitet aus Auskunft aus der Kaufpreissammlung. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, das ist ja schon wieder so ein alter Sack, der offensichtlich wieder meint, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und tralala. Und das ist ja genau das, wo ich wirklich ansetzen will, oder wir hier auch bei Bayer & Partner ansetzen wollen, diese Selbstverständlichkeit und Selbstherrlichkeit aus dem Sachverständigenwesen rauszubekommen. Und dann gucke ich auf die Internetseite und sehe, der ist Anfang 30. Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Was habe ich denn da? Also, ja, das ist ja offensichtlich eine Ausbildung Sprengletter-Akademie dahinter. der muss ja irgendwie auch bei mir durch die Ausbildung. Da fragt man sich so ein bisschen fast väterlicherseits, ne? So auch als Vater von 5 Kindern, was habe ich falsch gemacht? Ja, so. Und wenn ich aber gerade so im alltäglichen Kontext, ne, mit so wirklich Kollegen wie einem Jels spreche und wir uns austauschen, dann findet diese Kommunikation immer auf einer ganz, ganz anderen Ebene statt. Und ich hatte gestern ein Statistikseminar zum Beispiel, und da ging es voll darum, dass wir eigentlich gesagt haben, eigentlich müsste man ja viel eher den Leuten keinen Verkehrswert, sondern eine Verkehrswertspanne ausweisen, damit sie mal checken, wie genau, in Anführungsstrichen, ja eigentlich unsere Arbeit ist, weil wir eben nicht den Anspruch haben, dass wir den Verkehrswert auf die 6. Nachkommastelle ausrechnen können. Und dementsprechend, man es ja immer eine Frage ist, mit welchem Selbstverständnis man darin geht. Und da gibt es heute 2 zentrale Fragen. Einmal, was machen wir denn eigentlich anders? Ja, ihr als neue Generation, ich sitze immer ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich immer nicht weiß, ob ich jung oder alt bin. Und was konnte eigentlich die ältere Generation Sachverständige, ja, die jetzt so langsam so gegen die 70 geht ja auch und eigentlich auch nicht aufhört tatsächlich, was konnten die eigentlich besser? Und da würde ich gerne mal so ein bisschen die Diskussion eröffnen.
Wahnsinnig gern. Also ich sag mal, wir wollen jetzt heute erstmal so ein bisschen schauen, was ist das überhaupt für ein Beruf? Ich meine, das brauche ich euch nicht erklären, aber für diejenigen, die uns jetzt gerade hören, die ja oftmals an dem Punkt sind, diesen Beruf überhaupt zu wählen, ne? Also vielleicht mal kurz an euch, wie seid ihr zu dem Beruf gekommen? Was macht der für euch so wahnsinnig spannend? Jels.
Vielen Dank, ich wollte eigentlich der Dame den Vortritt lassen.
Es tut mir sehr leid, du bist meine erste linke Kachel.
Okay, alles klar. Bin ich dahin gekommen? Ich habe eigentlich mal vor Urzeiten, ich bin nämlich auch schon alt, werde ich jetzt im Basketball immer wieder daran erinnert, körperlich ist man über 30 halt schon quasi ausgemustert. Patrick, also um deine Frage zu beantworten, du bist total jung geblieben, aber körperlich wahrscheinlich alt. Es ist so, dass ich mal vor Urzeiten Maschinenbau mit Fachrichtung Fahrzeugtechnik studiert habe und hatte Physikleistungskurs in der Schule. Also auch hier mit dem Guido und dem ganzen Ingenieurskram kann ich mich sehr, sehr auseinandersetzen, und jetzt rechnen hat mir schon immer Spaß gemacht. Und das, was mich, darf ich hier Dortmunder Sprache verwenden? Also ja, klar, was mich hier so unfassbar abfuckt in dieser ganzen Branche, ist, dass die Leute teilweise durch ihre sehr geschwollene Sprache, man hat es gerade schön gehört, Patrick, in deinem Salmon, dass die Leute so ein bisschen den Pragmatismus in der Sprache verlieren und es empfängergerecht kommunizieren. Ja, also es wird verklausuliert, und deswegen fand ich Mauern so schön als einzelnes Wort, was da so rausstach in so einem Rechtschreiben. Aber worauf will ich hinaus? Das Rechnen hat mir Spaß gemacht, und das, was mich abgefuckt hat in der Branche, ist, dass auch die Makler, ich habe ja vorher Homeday als Immobilienunternehmen mit aufgebaut, ging es halt immer um Kaufpreisfindung. Und es ging immer darum, was ist denn am Ende der Marktwert? Und der Marktwert ist für mich ganz einfach, pauschal gesagt, das, zu dem eine Person kauft. Wenn mir jemand meine Hütte für 17 Millionen Euro abkauft, dann ist das der Marktwert in dem Moment. Nichts anderes, ja, einfachste VWL. Und alles andere, was wir eigentlich machen aus meiner Sicht, ist ein Theoretisieren von etwas, was eigentlich ganz einfach ist. Nämlich, wenn ich eine Immobilie online stelle, die wird verkauft, nichts anderes versuche ich auch im Gutachten zu betreffen, ne? Was würde der Markt dafür zahlen? Nichts anderes. Das ist der Marktwert. So. Und so im Endeffekt möchte ich auch heute an die Diskussion rangehen. Das würde ich mir auch wünschen von viel mehr Leuten, dass wir rechnen können, dass wir idealerweise ganz viel Fachwissen haben und 1000 Verfahren, wie wir uns gegenseitig immer weiter absichern können, weil darum geht es ja am Ende. Und du hast es so schön statistisch gesagt, erklär doch mal jemandem ein 95-prozentiges Konfidenzintervall. Was heißt das denn am Ende, ne? Also wenn wir jetzt mal hier in die Ausbildung gehen, und das ist genau mein Punkt, ein Makler macht nichts anderes, als der geht online, setzt ein bisschen höher an, damit der Kunde glücklich ist, aber am Ende versucht er irgendwie möglichst genau zu treffen, dass er seinen Auftrag nicht verliert und das Geld am Ende bekommt und wenig Arbeit hat. Der Sachverständige versucht aus meiner Sicht ganz offen gesagt seinen Arsch zu retten, weil der hat einen Stempel, den will er nicht verlieren. Also versucht er möglichst so viel zu fundieren, dass er irgendwo diesen Preis trifft. Also wie bin ich da hingekommen? Meine große Motivation war, diese schwarze Magie zu lösen. Habe bei Sprengnetz dann ein Studium gemacht am Ende und habe vorher Maschinenbau studiert und habe mich dabei Homeday reingefräst, habe an der IRAP studiert, habe was weiß ich wie viel Ausbildung noch nebenbei gemacht. Und am Ende, es ist wahnsinnig viel heiße Luft. So, das ist mein Fazit zur, also ne, es ist nie genau. Und alles, was wir da machen in diesen Gutachten über 60 Seiten, ist eigentlich nur, wir versuchen uns abzusichern über tausende mögliche Nachschlagewerke, die am Ende, dann kommt doch ein Dummer und kauft teurer oder günstiger, und dann ist das wieder der Marktwert, den wir nicht getroffen haben. Ne? Also das ist so meine Sicht auf die Welt in Kurzform.
Ich habe diesen Begriff schwarze Magie irgendwie relativ häufig in diesem ganzen Themengebiet jetzt schon gehört. Zu mir hat mal eine ältere Kollegin auch hier aus der Region gesagt, bleiben Sie demütig, wenn Sie ermitteln, weil nur das ist letztendlich das Ziel. Liebe Katharina.
Ja, also bei mir war es so, ich bin ja nach der Bank damals dann in die Immobilienmaklertätigkeit erstmal gegangen, bei einem sehr großen Unternehmen, auch in Köln. Und dann in meiner meine Elternzeit habe ich dazu genutzt, dann die Sachverständigenausbildung zu machen, auch einfach, weil ich gedacht habe, okay, ich fühle so ein bisschen, was Jules eben erzählt hat. Ich habe eine Ausbildung nach der anderen gemacht und irgendwie hatte ich immer so dieses Bedürfnis, noch mehr zu wissen oder noch genauer. Und dann habe ich die Sachverständigenausbildung gemacht und dann auch bei uns in der Firma, in einer Tochtergesellschaft, angefangen, als Sachverständige zu arbeiten und bin in einem sehr jungen, dynamischen Team gelandet. Also die Leute, die mich ausgebildet haben, die waren jünger als ich. Und da habe ich so von der Pike auf gelernt, dass man über Sachen auch diskutieren darf. Also dass man auch Sachen in Frage stellen darf und dass man sagen darf, Moment mal, wir haben jetzt den und den Fall. Wie ist es in der Praxis? Wie kann man das darstellen? Und was habt ihr für eine Meinung dazu? Und wenn ich auf so Sachverständigen-Seminare gehe, wo auch, ich sag jetzt mal, wirklich häufig dann auch die typisch alten weißen Männer häufig, sag ich mal, die Überhand haben, dann merke ich diese Reflexion überhaupt nicht, sondern die sitzen da, die sagen, ich habe das schon immer so gemacht. Nee, das ist ja so und so. Und nee, das kann man auf gar keinen Fall so machen. Und ich glaube, ich hatte einfach das Glück, in so einem Team zu sein, wo es das erstmal überhaupt nicht gab, sondern wo es normal war, die Sachen zu diskutieren und nochmal genau zu beleuchten. Und wir haben auch jetzt heute immer noch, jeder macht mittlerweile was anderes, arbeitet zwar noch in einem Job, aber in anderen Firmen. Wir tauschen uns immer noch aus, ne? Wenn irgendwas kommt, was so ein bisschen tricky ist, oder wir haben auch manchmal verschiedene Meinungen und so kommt man aber auch weiter. Und ich habe das Gefühl, dass das bei vielen in der Branche nicht passiert, sondern die sagen so, das wird so und so gemacht nach Schema F und natürlich muss man modellkonform arbeiten, das ist ja gar keine Frage, aber man muss ja auch das, was über dem Tellerrand noch liegt, im Auge behalten und irgendwie darstellen können. Und das, finde ich, in den Seminaren sieht man das immer, dass es bei den meisten überhaupt nicht stattfindet. Und das finde ich, eigentlich sogar bedenklich, weil da kann am Ende nichts Gutes bei rauskommen, wenn nicht auch ein bisschen weitergedacht wird. Ja. Und da die jüngere Generation da grundsätzlich ein bisschen offener ist und sich auch mal austauscht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja.
Ja,
mal eine Frage an dich an der Stelle. Du hast ja berufsmäßig sehr viel mit Beleihungswertermittlern zu tun. Bei denen ist es ja, also als eigenständige Wertkategorie quasi keine Frage, in welchem Interpretationsspielraum sie unterwegs sind, weil da gibt es ganz klare Regelungen, wie das Ganze aussieht. Das heißt, hier gibt es tatsächlich eher einfach so den Punkt, richtig oder falsch, ne, und auch wenig Spielraum. Jetzt kennst du ja aber auch, ich sag mal, andere Wertermittler. Und nimmst du für dich da einen Unterschied wahr, wie diese Leute jobmäßig so an dieses Selbstverständnis rangehen? Weil es ist, also ich kenne das selber, ich habe am Anfang sehr viel Beleihungswertermittlung gemacht. Und ich habe für mich erstmal so eine Metamorphose durchmachen müssen, weil ich wusste, ja, es ist dann halt nicht mehr alles schwarz und weiß. Ne? Ja, von der Raupe zum Schmetterling, Frau Brackhoff.
Schön.
Ja.
Fertig.
Danke. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist ein Riesenunterschied. Also auch zwischen den Intentionen des Gutachtenschreibens in der Bank beim Beleihungswert muss man viel pragmatischer sein. Ja, hier geht es auch teilweise auf Masse und nicht auf Länge. Und also eher eine Quantität als eine Qualität. Wir sind ja da relativ konservativ mit festen Grenzen. Und da hat man keine Möglichkeit auszubrechen und sich, sag ich mal, selbst darzustellen. Am Ende wird der Vorstand der Bank, wird es dann freigeben. Und was den interessiert, ist eine Zahl. Oder sie natürlich, es gibt auch viele Vorstände natürlich. Und wie da die BOG ist oder welche Abschläge man in Außenanlagen ansetzt oder was man jetzt für Bewirtschaftungskosten hat, dafür gibt es zertifizierte Sachverständige, die dort sitzen. Und im Marktwert, da ist ja dann schon ein bisschen, ja, ich nenne es mal Selbstdarstellung auch, ja. Wer schreibt, der bleibt, so heißt es ja auch ganz einfach. Und da kann man auch viel mehr diskutieren. Ja, ich werde hier nicht über 10%igen Abschlag im Beleihungswert diskutieren, weil der ist gesetzt, der kann maximal höher sein. Aber niedriger geht nicht, da gibt es keine Diskussionsgrundlage. Aber im Marktwert, allein schon die Aufteilung, allein schon, wo was stehen sollte, laut Hans-Georg, Baujahr 43, es ist dann schon schwierig und da will man auch gar nicht rein diskutieren. Und deswegen, ich bin vor 17 Jahren schon in das Haifischbecken gestoßen worden. Und da sage ich euch ganz ehrlich, bin den Beleihungswert als junger Kerl damals, der ich noch war, wesentlich besser aufgenommen worden, als bei dem Marktwert Sachverständigen.
Dürfte ich mal eine Rückfrage an dich stellen, als junger Sachverständiger und du als alter Hase, nennen wir es mal so.
Als junger alter Hase,
meinst du? Als junger, als ja, jung gebliebener, sehr erfahrener Hase. Und zwar... Mir geht es darum, dass ich bin ja gestartet in die Immowert-V-Novelle. Und mir wurde immer von allen älteren Hasen gesagt, da wird jetzt viel mehr pauschalisiert, da wird viel mehr zusammengefasst. Also es ist viel weniger Spielraum, um noch individuell zu bewerten. Ist das aus deiner Sicht so und ist das gut oder schlecht? Weil eigentlich würde ich mich ja über Pauschalisierung im Thema Vergleichbarkeit freuen, weil ich natürlich Kollegen ganz anders kontrollieren könnte, ne? Oder nachvollziehen kann, wenn es pauschaler ist, weil ich einfache Zugänge zu Quellen habe.
Ja, hier gibt es halt 10 Meinungen, die alle sagen, so ist das wahre Marktwertgutachten zu schreiben. Eine gewisse, wie gesagt, die Grenzen, die tun gut im Beleihungswert. Also diese Grenzen, die man nicht überschreiten darf, die halt wirklich festgesetzt sind. Und das würde ich mir manchmal auch für die Immowert-V wünschen. Und worum es aber immer geht, und das geht wiederum im Marktwert besser, was wir immer im Kopf behalten muss, es geht hier um Würdigung des Objektes. Ja. Nicht nur die Wertermittlung, nicht nur die Wertfindung, auch die Würdigung des Objektes. Das geht manchmal wiederum im Beleihungswert halt einfach verloren, weil da halt die Quantität entscheidend ist. Ja, du hast so und so viele Kreditanfragen, musst du abarbeiten, bestenfalls für die Kreditentscheidung, bevor sie zu einer anderen Bank rennen. Im Marktwert ist da natürlich noch ein bisschen, da muss man weniger pragmatisch sein, um dann sich halt auch ein bisschen ausleben zu können. Und ich finde, das Würdigungsthema, das könnte ruhig ein bisschen rüberschwappen im Beleihungswert. Ein bisschen mehr Pragmatismus und feste Grenzen für die Immowert-V und dann wäre beiden geholfen. Ein Gutachten muss nicht keine verdammte 60 Seiten lang sein. Das ist so aufgebläht, wirklich jetzt. Wir überlegen uns in der Bankenwelt, muss das Ding länger als 3 Seiten sein. Ohne Anhänge, ja. Das wird nie passieren, sage ich euch auch, so wie es ist, wird schon ewig drüber geredet. Aber da ist natürlich eine Aufblähung, die nicht sein müsste. Aber das hört hoffentlich auch auf, wenn die neue Generation dann langsam startet.
Na, jetzt nochmal zu dir, lieber Guido, dir haben wir noch gar nicht die Chance gegeben.
Ja, also ich kriege das natürlich jetzt aus anderen Augen ein Stück weit mit, weil ich noch nicht sehr aktiv bin in der Sachwertermittlung beziehungsweise in der Wertermittlung. Aber ich habe schon häufiger auch durch meinen Beruf Gebäude für Bekannte oder für Freunde, für Familienmitglieder mir angeschaut und Kaufempfehlungen oder Ablehnungen abgegeben und das halt eher im Freundschaftsdienst. Und dann auch wirklich, weil ich gehe da mit anderen Augen ran. Ja, ich gucke, wie ist das Haus von der Substanz und so. Und deswegen sind mir einige Dinge, was die Wertermittlung angeht, schon auch schwer gefallen, die für mich in meinem täglichen Doing irgendwie mit aufzunehmen, weil die halt für mich jetzt erstmal so keinen Sinn ergeben haben. Oder auch die Beschreibung von Dingen, die für mich jetzt total logisch sind, erstmal mit reinzunehmen. Diese Verständlichkeit von Gutachten, dass die jeder Mensch irgendwie nachvollziehen muss, ja, das ist so, aber da komme ich zu dir, Ron, zurück, wer will denn 60 Seiten nachvollziehen? Ja, man muss das ja mal in den Augen betrachten von demjenigen, der das Gutachten beauftragt. Da muss man auch mal unterscheiden, wenn das ein Privatmann ist, der sein Häuschen tatsächlich verkaufen will, was will der denn da drin lesen? Der will da eine realistische Zahl sehen und will gucken, ob da auch wirklich so alles Wichtige mit aufgeführt ist. Und dann kann man darüber diskutieren, was ist denn wirklich wichtig. Aber wenn ich mir viele Gutachten angucke, und ich habe auch einige vorliegen, auch schon einige vorliegen gehabt, ja, dann gehe ich drüber, gucke mir den Wert an, gucke mir nochmal die paar Bildchen an, die da drin sind. So, und so bin ich daran gegangen, ja. Dass ich den einzelnen Text jetzt auseinandernehme, nö, muss nicht sein. Und das, was der Patrick jetzt eingangsmäßig vorgetragen hat, da rollen sich mir die Fußnägel hoch, ja. Wenn ich das schon höre. So, und das ist aber auch was, da will ich noch kurz drauf eingehen, lieber Patrick, das ist aber auch was, was ich in der Ausbildung festgestellt habe. Ja, die Ausbilder, die einzelnen Ausbilder, das wechselt doch sehr zwischen demjenigen, dem du auch wirklich mal zuhören kannst und den du ernst nehmen kannst und wo du auch wirklich weißt, hey, von dir würde ich mir was abgucken. Also dazu gehörtest du auf jeden Fall, Patrick. Ja, du hattest das erste Seminar bei mir und ich bin da reingegangen. Danke. Ich bin danach zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, hey, wenn das so weitergeht, dann ist das eine richtig coole, geile Nummer. Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Es macht richtig Spaß. So, und dann kam der große Fall. Ja, das ging echt total nach hinten los. und ich habe da echt, teilweise habe ich da Seminare gehabt, wo ich dann auch sagen musste, hier, Leute, ich kann es mir nicht mehr anhören. Ich muss zwischendurch etwas anderes machen. So, und da habe ich auch nichts mitgenommen. Und das ist so der Punkt. Ja, das fängt in der Ausbildung an. Wenn du in der Ausbildung schon nicht hinkriegst, jemanden durch eine gewisse Eloquenz, durch eine gewisse Art und Weise, wie du das vorträgst, wie du auch die Begeisterung aus deinem Berufsbild mitnimmst, wenn du das nicht schaffst, demjenigen zu vermitteln, dann lass es, dann bist du kein Ausbilder.
So, und da hast du ja schon, Guido, da hast du ja schon den Entschluss getroffen, Sachverständiger zu werden. Den hast du ja schon getroffen, sitzt hier in der Ausbildung. Jetzt stell dir mal vor, so jemand sitzt da und erzählt einer jungen Zielgruppe über das Berufsbild des Sachverständigen und du nickst weg. Und das ist der langweiligste Mist. Und auf einmal geht es nur um Wohnflächenberechnung, Diskontierungszinssätze und irgendwelche Konfidenzniveaus. Entschuldige mal, du verlierst alle. Und da ist schon ein Riesenfehler. Da fängt schon an.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige. Es fängt ja schon damit an, dass heutzutage immer noch Leute glauben, ne, jetzt mal alt und jung, nehmt euch Präsentationen, dass mir die Typen da, und das sind ja leider vorwiegend Männer in der Ausbildung, es ist ja leider auch wieder so, ne, dass da einer erstmal über 5 Seiten und 20 Minuten seine Dickstrahlpisserei betreibt, indem er zeigt, wie geil er eigentlich ist und seinen ganzen Lebenslauf da darlegt. Und ich mir denke, Junge, die Akademie hat dich doch ausgewählt, du wirst schon kompetent sein, jetzt komm zum Punkt. Und da muss ich wirklich sagen, also Guido, 10 Kreuze für das, was du gesagt hast, 100 Punkte, danke, 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 weil Patrick hat angefangen, erstes Seminar und ich dachte, Gott sei Dank, ein pragmatischer Mensch, weil du bist komplett überfordert, du hast totale Panik, jeder sagt Haftung, 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 ja, du hast eigentlich nur Schiss, dass du irgendwas falsch machst und Patrick sagt dann, komm, hier könnt ihr 5 gerade sein lassen, aber da passt auf, ja, also das war für einen Anfänger super wichtig zu gucken, wo muss ich genau sein und wo kann ich jetzt auch mal ein bisschen mit der Panik, also wo kann ich mal ein bisschen die Handbremse ziehen in der Panik und danach kommt dann, ich sage jetzt keine Namen, aber dann kommen diese Leute, die eigentlich das Seminar nur machen, weil sie sich selber profilieren wollen. Die haben gar kein Interesse daran, was weiterzugeben, sondern die machen das nur für ihre Reputation, wie man hier in so einem Podcast geht und sagt, so, jetzt bin ich dabei und ich bin geil. Und das, boah, das, also ich habe auch die Hälfte der Seminare war ich mit dem Laptop eingeloggt, aber habe gearbeitet, sage ich ganz ehrlich. Und ich habe die Prüfung ganz gut bestanden, weil auch, das ist es auch, der Mehrwert war einfach in den Seminaren nicht da. Und das tut mir weh, weil das ist ja genau das Bild, was dann auch am Ende da rauskommt, ja, bei den Leuten. Also, das ist ja eine Repräsentation dieser Branche, wie die Leute aufgeladen werden. Und das finde ich, also, ihr merkt schon, ich werde hier emotional, ne? Das geht mir richtig auf die Eier. Muss ich
aber ganz Jens, da würde ich dich ganz gerne nochmal abholen. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass nur die Älteren sind? Also, ihr redet jetzt immer von den alten weißen Männern, aber ganz ehrlich, bei den Ausbildungen, da waren auch echt junge Typen dabei, in meinem Alter oder nicht weit davon entfernt, wo ich sagen würde, Alter, komm, nimm den Stock aus dem Arsch. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage.
Nein, ja, total, total. Du hast, glaube ich, ganz viele, die haben einen Bankenhintergrund. Ich selber habe im Konzern gelernt, im Maschinenbaustudium, Patrick, ne, auch. Und
nee.
Du hast ja also Patrick hat ja in der Bank gelernt, oder? Wenn ich das richtig im
Kopf habe. Ja, achso, ja.
Und du hast natürlich viele, die noch in den klassischen Banken, die werden ja auch schon lockerer, ne? Die haben immerhin keine Krawatte mehr an und schon den ersten Hemdknopf auf, ja, aber ne, die kommen da immer noch mit einer Anzughose und weiße Sneaker sind da ja auch teilweise noch was Besonderes.
Die sind schon gebrandet, die haben schon gebrandete Bankensneaker an.
Also, ja, immerhin, ne? Also das wird lockerer.
Dafür ist Geld da.
Genau, aber das ist genau dieser Punkt, die Herkunft, also Sachverständiger wirst du ja nicht, du gehst von der Schule ab, hast Abitur, ne, und machst die Sachverständigenausbildung, sondern du hast irgendeine berufliche Vorprägung. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht Statistiken habt, ihr beiden oder auch die anderen. Woher die Leute eigentlich kommen, also was ist der Hintergrund? Aber ich würde sagen, der Bankenhintergrund spielt ganz oft irgendwie eine Rolle, ne?
Sehr, sehr regelmäßig.
Absolut. Ja, also, Anne, bitte.
Nein, ich hätte dir wahrscheinlich nur recht gegeben, so wie ich das immer mache, deswegen darfst du jetzt gern sprechen.
Naja, also ich finde, also ich habe ja 2009 meine Ausbildung gemacht und was mich da maximal abgefuckt hat damals war der Punkt, dass ich Leute hatte und das ist mir immer wieder in Seminaren passiert, die zwar fachlich tipptopp waren, aber einfach didaktisch, lernpädagogisch absolute Nulpen, ja. Und das war immer der Punkt, wo ich sage, na ja, der Erfolg eines Sachverständigen, ja, bei so einem ultimativ emotionalen Thema hängt halt nicht davon ab, wie gut er Mathe kann, sondern wie gut er das, was er an Wissen hat, auch rüberbringen kann. Und ich erinnere mich gerne, als Ron bei uns zum Praktikum war und anschließend sagte, krass, ich wusste gar nicht, was für emotionale Menschen ihr sein müsst oder empathische Menschen ihr sein müsst, was ihr jeden Tag so auffangen und abfangen müsst. So. Und das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich sehr schnell feststelle, wenn ich in einem Seminar sitze, ne, genau, dann kommen da Leute um die Ecke, die fangen an zu reden morgens um 9 und hören um 16 Uhr auf. So. Und dann ist immer geil, ich habe dann immer so einen Spaß, also es sind ja immer wenige Kameras an, ne, bei den Webinaren, aber du siehst dann, der eine telefoniert, dann ist der andere einfach mal nicht da, dann kommt der Referent mal auf die Idee, irgendwie mal jemanden zu fragen und keiner antwortet, weil irgendwie alle abwesend sind, ja, so. Und das ist halt was, wo ich sagen muss, das verändert sich immer mehr. Aber wirklich, ich gebe euch da vollkommen recht, Guido Hils, du kannst halt nicht sagen, naja, okay, der ist unter 40, der wird's drauf haben. Ja, du hast genau solche, Dickstreipisser übrigens ein neues Wort, was ich habe so heute meinen Wortschatz aufnehmen werde. Großartig, ich hab's auch gefeiert, ja, eben. Die genau darauf wieder abzielen, ja, und ich finde, so eine Transformation wie jetzt zum Beispiel bei Jels, Guido, bei euch, die einfach ein Ingenieurstudium hinter sich haben, das ist ja eine vollkommene Transformation von der sechsten Nachkommastelle und irgendwelche, ne, und Toleranzen, plötzlich sich in einem Metier zu bewegen, wo man irgendwie 20-30% Abweichung für ganz normal erklärt. So, weißt du? Und das ist, da muss man natürlich mit klarkommen. Jetzt muss ich aber auch noch dazu sagen, wo es darum ging, um das Thema alte weiße Männer. Ich finde übrigens, alte weiße Männer können auch weiblich sein, weil ich finde, es eher eine Geisteshaltung als tatsächlich ein Aussehen. Von daher kenne ich das Problem auch auf der weiblichen Ebene tatsächlich. Ne?
Weil wir vorhin das Thema Statistik hatten, vielleicht dazu ein kurzer Ausflug, wie ich auch zu dem Job gekommen bin. Und zwar gab es damals, ich glaube, von der Sprengnetter Akademie eine Statistik, die hat gesagt, naja, der Durchschnittssachverständige ist auf jeden Fall, ich glaube, über 55 oder über 60. Und ich glaube, 9 von 10 sind Männer. Ich war damals 25 und eine Frau und habe mir gesagt, naja, was unterscheidet mich denn von einem Mann? Daran kann es nicht liegen. Ja? Warum gibt es denn so wenig Frauen in diesem Job? Und dann habe ich mir unser Sachverständigenverzeichnis angeschaut, stellte fest, dort auch nur 3 Leute, eine Frau. Aber auch da ist vielleicht ein Vorurteil, aber hinsichtlich Name und E-Mail-Adresse ließ sich ein gewisser Altersdurchschnitt ableiten. Und ich wollte wissen, warum das so ist. Fand also diesen Job schon immer total cool und habe deswegen diesen Beruf gewählt. Und weil ihr das vorhin hattet mit den alten weißen Männern, was würdet ihr denn sagen, konnten die besser als wir?
Ron wollte was sagen, glaube ich, ne?
Stimmt, es tut mir leid.
Ich wollte noch mal ganz kurz was fragen, weil ihr zwei, ihr seid ja nun in beiden Welten auch, also ihr kommt ja auch zu mir zu einem Geo-Days, seid ja wie immer herzlich eingeladen, was ja nun ziemlich BelwertV-lastig ist, ja, und finanzwirtschaftlich lastig. Und ihr seid natürlich genauso in der Marktwertwelt unterwegs, ja, mehr noch. Wie seht denn ihr da den Unterschied zwischen Diversitäten? Weil ich finde, auf dem Geo-Days ist eine wirklich schöne Quote, fast 50-50, zwischen Damen und Herren, wie sieht denn das im Marktwert aus?
Also ich sag mal, ich glaube, die Ursächlichkeit ist so ein bisschen diese Organisation auch, ne? Weil die meisten, die bei euch auch auf den Geo-Days vorbeischauen, die sind ganz häufig angestellt in Banken. Und wenn ich jetzt mir auch so die Sparkassenquote anschaue, ich komme ja auch aus der Sparkassenwelt, dann war das durchaus durchmischt. Also diejenigen, die im Angestelltenverhältnis dann auch irgendwo Beleihungswertermittlung, das machen wir ja tatsächlich auch. Also das ist momentan so ein bisschen mein Thema, dass ich reingerutscht bin, und mir macht das auch Spaß, weil ich finde auch manche Ansätze von, ich sag mal, anderen Bildungsanbietern total marktnah tatsächlich. Die habe ich jetzt mir total übernommen. Da stelle ich fest, es ist ausgewogen. Wenn ich jetzt aber an die freien Sachverständigen denke, zumindest hier in der Region, relativ seltenst Frauen. Ich weiß nicht, Katharina, schlag mal in die Breche. Siehst du das auch so?
Ja, also ich kann das insofern jetzt von den Seminaren bestätigen. Also ich bin ja ich habe quasi erstmal diese klassische DEKRA-Reihe gemacht und dann im Nachgang die 17024-Zertifizierung. Und da konnte man ziemlich klar erkennen, je höher die Zertifizierungsstufe ging, desto weniger Frauen waren am Ende dabei. Eine ganz lustige Erfahrung kann ich mal teilen. Als ich dann zum Vorbereitungskurs von der 17024 war, bin ich reingekommen, relativ spät auf den letzten Drücker. Ich glaube, wir waren so ungefähr 27 bis 30 Teilnehmer und im Raum waren inklusive mir 3 Frauen. Der Dozent natürlich auch männlich, okay. habe ich ja gar kein Problem mit, aber die eine Frau, die kannte ich und habe ihr so zugewunken, habe gesagt, so, hey, ist da bei dir noch Platz? Und habe mich neben sie gesetzt und wie gesagt, ne, man kommt in einen Raum, kennt noch keinen, es sind fast ausschließlich Männer da. Ich setze mich neben sie und stelle meine Tasche auf den Tisch und dann dreht sich jemand vor mir um und sagt so, jetzt aber nicht den ganzen Tag schnattern, ne?
Oh. Krieg ich wieder harte Fäuste. Ich habe meine Tasche auf den
Tisch geknallt und habe gesagt, warum? Weil wir Frauen sind, oder was? Super, das ist überhaupt nicht gemeint. Dann habe ich gesagt, doch, genau so, genau so war das gemeint.
Aber
ich werde jetzt auch meinen Nagellack hier ausbreiten und dann erstmal loslegen. Ich hoffe, es stört sie nicht.
Bevor wir auf dieses Thema Sprache kommen, woran glaubst du, liegt das? Weil ich frage mich, dass am Ende die Meinungsmacher in der Branche sind ja hauptsächlich männlich. So, jetzt könnte man aus der Historie sagen, gerade diese T-Online-E-Mail-Adresseninhaber, ne, im gewissen Alter sind eben auch entsprechend durch eine andere Generation und vor allem Rollenverteilung gegangen. Ja, Patrick, jetzt wolltest du sagen, dass du auch noch eine hast, oder?
AOL.com, ich wollte AOL.com vorschlagen.
Hotmail.
Hotmail.
Übrigens, aber funny story, wenn man jetzt kleiner Marketing-Trick so zum Lead bewerten, wenn ihr Lead bekommt mit @t-online.de, egal wo, ne, immer gut, weil immer hat meist eine Immobilie. Also kurzer Side-Fact, aber unabhängig davon. Worauf ich hinaus wollte ist, diese Meinungsmacher kommen ja vielleicht aus dem Rollenbild historisch, ne, klassisch Mann Einkommen, Frau macht den Haushalt. So, aber jetzt unsere Generation, also ich sag mal alles ab 80er-Jahrgang aufwärts, würde ich jetzt mal so grob, ne? Eine Sachverständigentätigkeit, gerade in der Selbstständigkeit, wo ihr die Leute ja hinbringen wollt, danke dafür, kann ich ja flexibel sicherlich mit der Familie viel besser vereinbaren, weil ich kann es mir irgendwie selbst legen und deswegen wundere ich mich immer noch, warum, also die Hürden sind aus meiner Sicht erstmal da weg. Das kann ja also nur ein Gesellschaftssing sein, dass irgendwelche dominanten Männer irgendeine gläserne Decke ziehen oder was weiß ich. Also ganz spannend eher an dich, Katharina, was ist dein Empfinden oder Anna an dich auch?
Genau, also ich empfinde es genau so, dass gerade dieser Job sich ja wunderbar mit der Familie vereinbaren lässt, weil man hat ja immer nur, sag ich mal, die Außentermine und der Rest ist Schreibtischarbeit. Und bei mir war es dann auch häufig so, dass ich dann halt, wenn die Kinder im Bett waren, mich nochmal hingesetzt habe, weil dann hatte ich wirklich Ruhe und Konzentration, die schweren Sachen zu schreiben irgendwie. Und das ließ sich gerade, als die Kinder kleiner waren, einfach unglaublich gut vereinbaren. Wo ich dann aber auch wieder Kritik üben muss bei den Anbietern. So, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber wenn dann zum Beispiel auf Social Media Werbung damit gemacht wird, wie werde ich Sachverständiger? Und ich bin jetzt nicht, also ich bin wirklich jetzt beim Gendern nicht, da lege ich jetzt nicht alles auf die Goldwaage, aber das ist dann so eine Ansprache, weiß ich nicht, finde ich in dem Moment, wenn man das dann gerade auch bei Social Media teilt und so, finde ich einfach, schon mal nicht passend irgendwie, ne? Und warum wird dann da nicht vielleicht für das Erstgespräch dann eine Dozentin hingesetzt oder die auch Sachverständige ist, die vielleicht auch Familie hat, das alles vereinbart oder irgendwie sowas, um das so ein bisschen attraktiver auch zu machen, weil ich meine, gesellschaftlich, ich sehe das jetzt auch bei meiner Tochter wieder, Mädchen werden ja grundsätzlich so großgezogen, ja, Mathe ist eher was für Jungs und räumliches Denken auch und so weiter und so fort, das ist ja immer noch nicht ganz weg und ich glaube gerade, da sollte in der Hinsicht einfach noch viel mehr passieren. Oder ich kriege mein Zertifikat zugesendet und dann steht da, das ist so eine kleine Nuance, aber dann steht da einfach Energiewertexperte drauf. Ja, da muss ich muss mich jetzt nicht ewig daran aufhängen, aber oder mein erstes DEKRA-Zertifikat, da stand drauf, Katharina Schlömer, Sachverständiger. So, das ist jetzt alles nicht total dramatisch, wo man jetzt einen riesen Aufstand machen muss,
doch, aber es sind eigentlich so kleine schon
Sachen, ne, wo man denkt, so, ist das wahr? Oder ich lege meinen Google Business Account an.
Kein Sternchen, du willst ja, also Sprache hat Macht, ne, am Ende, also ja, ist, ja, die kleinen, genau. Die vielen Kleinigkeiten am Ende machen das Große.
Genau, es geht ja, nicht um diese Hauptdiskussion, aber es geht ja auch um die Würdigung als dich als Person, ja, und wenn da
steht, ja, genau.
Katharina Schlömer, Sachverständiger, das bist nicht du.
Ja,
die sprechen genau. Nicht dich an, ja, und das finde ich halt das Unmögliche, da geht es ja nur nicht mal um diese große und ganze Diskussion.
Ja, das ist, oder wirklich? Google Business Account legst du an und du kannst nicht Sachverständige auswählen. Gibt es nicht. Ja, das sind so kleine Sachen, wo man denkt so, meine Güte, 2024, wir reden über so viele, das ist so in den Medien, es wird so durchdiskutiert, aber da glaube ich, ist in der Branche einfach, das ist noch nicht so richtig angekommen irgendwie und das ist schade, weil es ist, gerade für Frauen ein total attraktiver Job, weil er sich gut vereinbaren lässt.
Und das zieht sich, finde ich, durch auch jede Generation. Also da muss man jetzt auch mal sagen, das sind auch die Frauen, die vielleicht offensichtlich älteren Baujahre sind, auch nicht ganz vor sicher. Ja, also ich sag mal, auch die, da hatte ich jetzt erst mit einer Kollegin das Gespräch, die sagen, auch am Anfang wurdest du von den Kunden begrüßt, so, Mäuschen, kannst du das denn überhaupt, was du jetzt überhaupt vorhast? Und ich glaube, dass das auch ein wenig aus der Historie kommt, weil wenn wir jetzt mal an das Thema rangehen, was konnte denn die Generation vor uns besser? Und ich finde das wichtig, mal zu besprechen, weil ganz häufig gibt man in so einen Slang ein, ja, die alten weißen Männer und überhaupt. Aber die liebe Anastasia Radke hat dazu mal was ganz Schlaues gesagt, die haben ja auch was geschaffen, das muss man auch wirklich sagen. Ja, und denen soll auch ihre Berechtigung bleiben. Man kann nur das, was da ist, nehmen und besser machen. Aber Fakt ist, es kamen sehr, sehr viele mehr aus diesem ingenieurstechnischen Hintergrund. Ne? Also ich sag mal, dass so die Kaufleute da jetzt Platz gefunden haben, also die Banker, die Betriebswirte, die Fachwirte. Ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die kam vielleicht erst so von den 15 Jahren, 20 Jahren. Ne? Und davor, wie gesagt, waren das viel auch Bauingenieure. Und das war tatsächlich damals, jetzt hast du vollkommen recht, ne, auch kein gesellschaftlich anerkannter Beruf für Frauen. Das gab es tatsächlich. Und wie gesagt, eine Kollegin hier in der Region, die kommt doch aus diesem Bereich, und das finde ich total cool, wenn eine Frau diesen Job hat, aber das ist nicht so häufig. Ja, und ganz, ganz häufig wird unser Job noch mit Bausachverständigen verwechselt, das werdet ihr bestimmt alle bestätigen können, ihr werdet angerufen, ob ihr nicht mal kommen könnt, weiß ich nicht, es gibt ein Schimmelproblem oder es gibt eine Rissbildung, wo ich sage, ja, ich kann dazu gerne was sagen, aber nicht, ist nicht mein Bestellungstenor, wie Patrick immer so schön sagt. Und ich glaube, da kommt das so ein bisschen her, tatsächlich, dass wir dann noch so diesen Stempel haben.
Naja, man muss, ja, Guido, mach mal.
Darauf würde ich nur ganz kurz antworten wollen. Ich bin ja auch eingetragen in der Ingenieurkammer und bin Mitglied in der Ingenieurkammer und ja, wie soll ich sagen, da ist es aber ähnlich. Also es ist jetzt nicht so, dass das bei den vielleicht aus den Berufsgruppen herkommt, glaube ich nicht, sondern das liegt einfach daran, dass es vielleicht noch so ein Bild ist, was aus der Vergangenheit kommt und auch bis heute weitergetragen wird und übergeben wird und vielen Frauen auch vielleicht entmutigt, solche Schritte zu gehen, Karriereschritte. Ja, und das ist mit Sicherheit historisch bedingt. Also weiß ich nicht. Wir haben nur als ein Beispiel, wir haben in der Ingenieurkammer letztes Jahr die Mitgliederversammlung online abgehalten als Hybrides, also online und in Anwesenheit. Das ist in Darmstadt, das ist von mir 1,5 Stunden entfernt, das ist ein ganzer Arbeitstag. So, und dieses Jahr haben sie es dann nur noch in Anwesenheit gemacht, ja, weil sie gesagt haben, ach nee, das ist so schade, wenn hier so wenige Leute kommen. Ja, es sind dann trotzdem nicht mehr Leute da, es nehmen aber insgesamt weniger teil. Und das sind so diese Denkweisen, die kommen aus alten Strukturen. Ja, man hat eigentlich etwas verbessert, ja, man hat etwas weiterentwickelt und will aber zu dem früher wieder zurück. Und das ist so das, was wir ja eigentlich auf dieses alte Leute, auf dieses der weise alte Mann zurückbeziehen. Weil dann irgendwann, ich weiß nicht, ob das mit unserer Generation sich vielleicht ändert oder vielleicht werden wir auch irgendwann so, dass sich gewisse Punkte so einfahren und man sich davon nicht mehr abbringen lässt. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem.
Ich habe, wo du über die Kammern sprichst, ne? Ich habe ja lange mit mir gehadert, mich öffentlich bestellen zu lassen, weil ich das ja auch so ein bisschen schwierig fand, obwohl ich sehr, sehr viel auch in der Kammer arbeite. Und ich hatte jetzt gerade so ein Aha-Erlebnis. Wir haben eine Kollegin, die kommt jetzt aus der Elternzeit wieder, hat ihr zweites Kind bekommen. Und da ging es darum, dass die sich jetzt, also dass sie so seit so vielen Jahren auch richtig gut bewertet, dass sie sich öffentlich bestellen lassen könnte. So, dann habe ich im Vorfeld mit der Kammer gesprochen, weil ich weiß, dass es in diesem Prüfungsgremium so ein paar schwierige Menschen gibt und ich ganz ehrlich auch meine Mitarbeiterinnen schützen möchte. Und dann habe ich mit dem Leiter gesprochen und er sagte, 37, 2 Kinder, ist das nicht noch ein bisschen früh für eine öffentliche Bestellung? Wie ich gesagt habe, wenn wir auf dem Niveau weiterreden, ganz ehrlich, dann lasse ich sie woanders bestellen. So, dann hat er sich aber, also haben wir noch geredet, dann hat er sich überzeugen lassen, sich das anzuhören. Dann war die Kollegin da. Und dann haben wir danach gesprochen. Und dann hat er gesagt, boah, das ist ja eine tolle. Da sage ich, ja, und wissen Sie was? Das weiß ich. Und wissen Sie, was viel schlimmer ist? Dass Ihre erste Reaktion war 37 und 2 Kinder. Sag ich, ich hab in Gera eine Kollegin sitzen, die da habe ich angerufen, habe gesagt, die Kollegin ist 27, ja, in 2, 3 Jahren hätte ich sie gerne so weit, dass sie öffentlich bestellt werden kann. Super, wir brauchen immer frischen Wind. Wo ich denke, ja, genau, so muss das Ganze funktionieren. Aber ich kann doch nichts was. Und das sind ja die Denkprozesse, die dahinter stehen. Da geht ja nicht darum, naja, sie ist ja 37, sondern ja, wie lange war die denn für die Familie dann aus dem Job raus? Kann die das überhaupt noch und so? Und das sind die Denkprozesse, die mich so maximal fertig machen auch, wo ich immer echt aggro werde auch, ne? Und Jens ist ja immer sehr schön, ja.
Sag ruhig, aber ich wollte da genau einhaken, den Bogen mal zu deiner Frage zu schlagen.
Ja, Jels ist da ja immer sehr schön, ich feiere das ja immer, deine Insta-Posts vor allem, weil es ja genau um diese Themen geht heutzutage, ja, dass wir immer wirklich eigentlich mehr wollen und mehr auch viel mehr möglich wäre. Unser Problem ist aber, der Mensch ist ja ein mangelorientiertes Wesen. Der nimmt ja nur immer das wahr, was schlecht ist und orientiert sich dann als Standard, sag ich mal, da dran, weil ja alle das so machen, aber weil es das Einzige ist, was er hört. Ja, und das finde ich halt so schwierig. Und das ist ja unser Ansatz, auch das laut zu machen, was anders geht und dem eine Stimme zu geben.
Ja, apropos Stimme, oh, Katharina, sag gerade noch was.
Katharina, bist du jetzt?
Jetzt hören wir ihn wieder. Ja, ich finde es so lustig, dass irgendjemand unterstellt, dass uns Frauen so während der Elternzeit und Schwangerschaft so der komplette Sachverstand einfach aus dem Kopf rausfällt. Ja, so, ne? Also man könnte es auch anders sehen und könnte sagen, dass diese Mutterrolle einem einfach noch so viel mehr Kernkompetenzen gegeben hat, irgendwie, weil man alles irgendwie gleichzeitig handeln muss und so weiter und so fort. Aber als ob irgendwie die Expertise, die man vorher hatte, und dann gibt es ja noch die Frauen, die halt die Elternzeit nutzen, um sich weiterzubilden und irgendwie up-to-date zu bleiben, irgendwie, um in der Branche auch weiter den Fuß drin zu halten. Und dass überhaupt, dass einem so ausgelegt werden kann, das ist einfach der Wahnsinn. Einfach.
Jetzt würden wir unser Gehirn im Kreis lassen. Ne? Da gab es
ja genau. Spruch. So, also. Mutter, meine Expertise, so, die ist jetzt weg. Klar, ach, das
war's. Wobei ich dazu wirklich einschränkend sagen muss, dass wirklich nur das Gehirn nur noch eine Teilleistung hat, das ist nach der Geburt so, aber auch bei Männern, weil das kommt nicht durch die Geburt, sondern durch den Schlafmangel. Das habe ich bei mir festgestellt, und ich glaube, die Behauptung, ja, die da so kommen sonst, die kommen einfach nur von Leuten, die wahrscheinlich keine Kinder haben und gar nicht wissen, wie man auf dem Zahnfleisch raucht, wenn man die 8. Nacht in Folge nur 2 Stunden geschlafen hat. Ja?
Und nicht mal ein Stück.
Genau. Ich sage immer, es ist ja nicht umsonst in Amerika eine anerkannte Foltermethode, Schlafentzug. Ne?
So. Oder das sind halt tatsächlich Menschen, die am Leben vorbeilaufen, wie man so schön sagt. Ja, weil du musst ja auch mal überlegen, wenn du jetzt mal Arbeitgeber bist, ja, und hast Frauen eingestellt und hast mit Frauen zu tun, die auch Mütter geworden sind. Also ich habe das öfter erlebt. Ja, ob ich jetzt selber als Arbeitgeber war oder als Vorgesetzter, was auch immer, und es hat noch nie sich einer dieser blödsinnigen Ideen, die da haben, was da alles so passiert im Nachhinein oder ob alles vergessen wird, bewahrheitet.
Ja,
meistens das ist es so, dass die Frauen wirklich
motiviert damit kommen
und total engagiert sind danach. Also das ist ganz das Gegenteil.
Die geben nämlich doppelt Gas, ja, weil sie wissen, dass dieses Bild irgendwie existiert und geben so Gas, um zu beweisen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ne? Also ich würde mich auch in meiner Firma immer, ob jetzt Teilzeit, Mutti oder sonst irgendwas, ich würde immer mich über eine Mutter freuen, weil ich weiß, die macht, wenn die Einstellung stimmt, macht die alles möglich. Ne?
Du bist auch effizienter. Also das, was ich erlebe, ist einfach, und also generell bei Menschen in Teilzeit, aber Leute, die ihr Kind versorgen müssen und abholen müssen, die haben eine Deadline. Die müssen um 12 zur Tür raus, um 1. Die kriegen mehr durchgeballert, die machen weniger Kaffeepausen. Also ja, gesund hin oder her, aber als Arbeitgeber auch immer diese große, nicht umsonst finde ich die Frage auch gut, dass sie verboten ist, haben sie vor, schwanger zu werden oder solche Sachen in Einstellungsgesprächen, ja, größter Bullshit der Welt,
genau,
aus meiner Sicht, weil ja, es gehört ja auch dazu, und der Mensch muss ja in Summe glücklich sein, ja, damit er auch gerne zur Arbeit kommt, und da gehört ja viel mehr dazu, als, also ich gebe ja auch nicht all meine Sorgen an der Tür ab, also hoffe ich nicht, dass das bei euch so ist, aber bei uns ist das definitiv nicht so, ne, ganz im Gegenteil, also Riesenthema. Und Patrick, ich wollte aber auf deine Eingangsfrage noch antworten. Und ich habe vielleicht einen ganz guten Schwenk. Und zwar habe ich ja gesagt, ich habe im hochsteifen Automobilkonzern gelernt. Mein Chef, wenn ich mit diesem Bart ins Büro gekommen wäre, ich musste immer Maßanzug, Stecktuch, Krawatte mit Manschettenknöpfen tragen. Bei 40 Grad ohne Klimaanlage durfte ich die Krawatte nicht abmachen, obwohl ich keinen Termin hatte. Der hätte jetzt gesagt, Herr Schepanek, Sie sehen aus wie ein Vagabund mit diesem Bart. Ja, bitte morgen rasiert. So, also das habe ich gelernt. Was habe ich aber da auch gelernt von diesem Schlagmensch? Ich habe gelernt, mich ordentlich auszudrücken. Ich habe gelernt, sorgsam zu sein. Ich habe gelernt, sehr gute, zielgenaue, zielgerichtete E-Mails zu schreiben. Also wenn mein Mentor damals, das war nicht mein Chef, war aus meiner Sicht ein sehr schwieriger Mensch, aber mein Mentor, ein guter Arbeitskollege, viel Berufserfahrung, wenn der eine E-Mail geschrieben hat, da hat er auch mal eine Stunde sich eingeschlossen und eine E-Mail formuliert, da hatte kein CEO eine Chance, die auseinanderzunehmen. Unglaublich. Ich habe auch in der Wirtschaftsprüfung im Corporate Audit gelernt, also in der Revision, also da ging sowieso um sowas, deswegen sachverständig ist das ja heutzutage super. Aber worauf ich hinaus will, ich glaube, es ist total wichtig in der heutigen Welt, und da sollten wir Jungen uns abgucken, wenn wir es nicht gelernt haben. Ich musste da eben durch, ich hatte da keinen Bock zu, aber ich habe es eben lernen müssen, sich ordentlich auszudrücken, Sätze, wie du sie gerade eingangs vorgelesen hast, zu verstehen, ja, also auch wirklich mit deutscher Amtssprache klarzukommen. Das wird sich in den nächsten 20 Jahren ja auch nicht ändern. Ja, ich wurde letzte Woche noch gefragt, ob wir einen Fax haben. Da dachte ich auch, die spinnen ja alle. Also, und das andere, und ich glaube, das ist aber ein wichtiger Punkt, und da finde ich, fand ich das immer schon, ich weiß auch nicht, warum ich Patrick heute so viel lobe, aber es ist halt einfach so. Also Sachverstand mit Herz, ja, der Punkt, das hat so den Nagel auf den Kopf getroffen für mich damals, weil Sprache hat Macht, habe ich gesagt. Und was wir trotzdem machen können als Sachverständige, und das können wir Jungen besser, und da würde ich mir wünschen, dass auch die, weil die Alten können das ja auch im Tennisverein und überall, nahbar sein. Nur, also ich bin nicht fachlich dadurch korrekter oder schlechter, wenn ich mich nahbar zeige als Mensch, emotional. Wir kommen jeden Tag zur Tür rein als Sachverständiger, und da gibt es Fälle in finanziellen Notlagen. Da ist jemand gestorben, ja. Also da ist ganz viel Emotion im Raum. Und ich trainiere aktuell zwei Basketballteams, U16 weiblich und U16 männlich, alle hochpubertierend, ja, auf verschiedene Art und Weisen. 30 Kinder, mittwochs und donnerstags, es macht unglaublich Spaß. Die würden hier eher sitzen und sagen, Bruder, das Thema mit den Chayas, das ist ganz schön anstrengend, ja, und dann, da verliert man richtig Aura, richtig ehrenlos oder gottlos, wie das ist, ja, das wäre deren Jargon. Wenn ich aber jetzt heutzutage, ich komme ja auch zu Leuten, die sind 21 und haben geerbt und wollen Gutachten, mit denen bin ich nahezu direkt per Du, weil die das so machen. Da fange ich nicht an mit Sie, und da fange ich nicht an mit, ich bin der Herr Schepperneck, ja, und also solche Sachen. Und trotzdem kriegen die ein fachlich korrektes, deutsch-richtigsprachiges Gutachten im Fachjargon. Die kriegen das aber auch mit mir im Angebot. Pass mal auf, mein Lieber, wenn du das nicht verstehst, außer du verstehst die große Zahl, die da vorne steht auf dem Deckblatt, dann ruf mich an, dann erkläre ich dir das. Ja, also, und das ist Nahbarkeit, das würde ich mir viel mehr wünschen, aber das zu können, genauso wie ein fundiertes Studium zu haben, auch wenn ich den Marktwert schätze und treffe, trotzdem drei Rechenverfahren sauber durchrechnen zu können und das auch händisch zu lernen, ja, nicht mit einer KI oder mit einem Rechner und einem Tool, wo, wie, also, ich nenne es jetzt hier, ich mache das jetzt einfach mal, gibt wahrscheinlich Ärger, und GeoLora nutzen wir, aber ganz oft rechne ich händisch Sachen und füge die ein, weil ich das nicht nachvollziehen kann, was da für komische Faktoren reinkommen, ja, totale Katastrophe für mich. Also,
Werkzeug.
Ja, genau, also es zu können, es händisch zu verstehen, finde ich unglaublich wichtig, wie ich es dann transportiere, das ist ein anderes Thema. Und da hat Sprache für mich Macht, weil ich kann mich nahbar zeigen und trotzdem kann ich mich hinterher professionell mit demjenigen streiten, wenn der nicht zufrieden ist. Ja, und das ist für mich wichtig. Also was kann die alte Generation besser? Die wurde viel besser darin ausgebildet, sich fachlich auszudrücken, sich korrekt auszudrücken, sorgfältig zu sein. Und ich würde zum Beispiel nicht sagen, alle sind faul. Alle, die sich an der Straße festkleben, die haben keine Prinzipien und die sind faul und was weiß ich. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Da bin ich total gegen. Ich kenne wahnsinnig viele Fleißige. Die stehen aber für andere Werte heutzutage ein, weil die halt keine Nachkriegsgeneration geht. Ja, denen geht's ein bisschen zu gut, mir auch schon. Ich habe ein Luxusleben geführt als Jugendlicher, ja, also ich hatte keine Sorgen. Und ich glaube, das ist trotzdem wichtig, dass man das zusammenbringt, ja, und so zwischen den Generationen auch springen kann. Ich fahre danach zum Termin nach dem 21-Jährigen zu einer 70-Jährigen oder zu einer 80-Jährigen, ja, und die hat ganz andere Hintergründe. Da muss ich dann auch wieder switchen können. Und wenn ich das kann, dann bin ich aus meiner Sicht ein sehr guter Sachverständiger, weil ich halt am Menschen mein Ergebnis auch transportieren kann, und dann habe ich einen wirklichen Wert, ja, geschaffen. Also mein Plädoyer zu dem Thema Sprache, was können eigentlich Alte besser, wo sollten wir uns eine Scheibe abschneiden?
Das finde ich total gut. Es gibt auch mittlerweile, wenn man sich so Seiten von verschiedenen Bundesämtern oder sowas anschaut, immer die einfache Sprache, die auch dort, da wollte ich gerade nochmal drauf eingehen, das kam mir gerade in dem Moment so auf, denn das ist ja auch das, was ich eingangs gesagt habe, wenn man so ein Gutachten mit 60 Seiten hat, wer liest das wirklich, ja, aber derjenige, der es nicht liest, hat das vielleicht auch nicht vollständig verstanden, so, das heißt, gibst du ein Gutachten über 60 Seiten ab, gehst du in die Gefahr, dass jemand das Gutachten nicht nachvollziehen kann, ja, und das heißt, die Nachvollziehbarkeit wird dir nicht unbedingt besser, nur weil es länger ist. Ja, aber wenn du es eventuell sogar noch in einfacher Sprache mit anbieten würdest, da gibt es mit Sicherheit Tools, die das können oder was auch immer, so dass jeder irgendwie wirklich verstehen kann oder du es von Eingang an so formulierst. Ich hatte gestern die mündliche Prüfung, Patrick und Anne wissen, dass ich da immer noch hochemotional bin, wenn es um das Thema geht, da geht es zum Beispiel auch immer um diese Schlagworte. Ja, dass bestimmte Schlagworte, die geben den Punkt. Aber ob du das Thema verstanden hast und drumherum erklären kannst, ja, das ist völlig egal. Also es geht tatsächlich, du musst dieses eine Schlagwort nennen. Und das erklärt, glaube ich, ganz vieles, was in dieser Branche.
Hätte ich das mal gewusst.
Ron, vor zwei Personen?
Ich will jetzt nochmal, dadurch, dass wir ja kurz vom Jahresende sind, nochmal so ein aztekischen Weltuntergangsthema hier reinstreuen.
Oh Gott.
Wir stehen vor einem existenziellen demografischen Problem. Wir sterben aus. So, und deswegen, also der Beruf des Sachverständigen stirbt aus, weil halt einfach die Leute zu alt werden und zu wenig Leute nachkommen. Deswegen genieße ich es auch extrem, was Anne und Patrick hier machen. Und das ist ja, wie gesagt, die Nische in der Nische im Podcast-Business und trotzdem ziehen sie das durch. Und nochmal so, Spotify rappt meine Liste. Ihr wart auf Platz 3 der Podcast, also ihr habt es geschafft. Ihr könnt jetzt quasi, ihr seid am Peak, ihr könnt jetzt aufhören. Aber da müssen wir auch nicht mehr in Konkurrenz treten miteinander. Nein, aber wichtig ist, dass wir hier laut werden, dass wir extrem laut sein müssen. Und zwar nicht laut, dass wir die coolsten, besten, schönsten sind, davon gibt es genug, sondern dass wir jung, wild und frei denkend sind. Dass es ein Job ist, in dem du dein Leben so gestalten kannst, wie du das möchtest. Lustigerweise, Anne und Patrick wissen es, ich habe ein Projekt, das kommt im März raus, es wird genau daraufhin abzielen. Und auch mal zu zeigen, wie die Vereinbarkeit ist zwischen Familie und auch zwischen den Gendern mit eben dieser Berufsgruppe. Und wir müssen halt, wie gesagt, wir müssen laut sein, wir sind alle coole Repräsentanten, jeder, der hier sitzt, jeder ist lustig, jeder ist nahbar. Ja, man kann sich mit irgendeiner Figur von uns Sechsen hier identifizieren in jeder Hinsicht und wie gesagt, aber das müssen wir nach draußen bringen, weil im Moment ist das alte, weiser Mann-Denken noch lauter und ich hätte auch keinen Bock, in so einen Raum zu gehen, Katharina, weil du es ja gesagt hast, mit nur 3 Damen anwesend und der Rest halt alles Dickstrahl. Pisser oder wie auch immer, keine Ahnung, dieses Wort war. Ich liebe es, ja. Das habe ich mir selbst zu Weihnachten geschenkt, werde ich jetzt 2025 immer wieder benutzen. Wie gesagt, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir da mithalten müssen. Leider Gottes, ansonsten kommt die KI, weil wir keine andere Chance haben, weil wer soll die Gutachten dann schreiben? Und dann haben die alten, weisen Männer Recht behalten. Das will ich eigentlich nicht.
Was ein schönes Schlusswort.
Ich wollte gerade sagen, weil es ist ein geiler Job, es ist ein richtig, richtig toller Job, er macht wahnsinnig viel Spaß. Wir kriegen das vielleicht nochmal so als Jahresabschluss jetzt auch von Patrick und mir gesagt, vielen, vielen lieben Dank an euch, die uns da draußen zuhören, jede Woche. Wir können wirklich pro Woche eigentlich eine Zunahme von Hörerzahlen auch am Veröffentlichungstag mit verzeichnen. Das macht uns wahnsinnig glücklich. Vielen Dank für euer tolles Feedback. Wir haben das große Glück, dass wirklich die Leute teilweise aus den ersten Ecken kommen, uns anschreiben und sagen, wir sind auf euren Podcast gestoßen und daraufhin wollen wir jetzt sogar Sachverständiger werden. Das hatten wir jetzt und das macht uns wirklich, wirklich, wirklich glücklich, weil alle, die wir hier sitzen, wie schon der liebe Ron gesagt hat, wir sind lustig, wir sind cool, wir sind vor allem Menschen, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Wir sind jetzt nicht die Sachverständigen mit eingestaubter Aktentasche und ich wollte jetzt Säufernase sagen, aber das macht man eigentlich nicht. Ne? Wobei wir waren einmal bei einem Jahreskongress, könnte man sagen, ist nicht Kongress, sondern da stellte sich das ein wenig. Naja, lassen wir das. Und das sticht uns raus. Das macht uns besonders und das ist ziemlich cool. Das hast übrigens du damals gesagt.
Ja, aber ich habe es ja jetzt nicht im Podcast wiederholt. Naja, gut. Also insofern an alle unsere Gästinnen und Gäste, danke, dass ihr da wart. Das war eine richtig coole Stunde mit euch, die jetzt wie im Flug vergangen ist. Und wir gehen jetzt in die Weihnachtsferien quasi. Und ich gucke gerade mal auf meinen Kalender. Wir sind wieder da am 6. Januar. Und dann zwar mit Sebastian Driessen, der uns ein bisschen erklärt, was es so Neues, was uns im neuen Jahr so erwartet und was so Neues, Altes uns Sorgen bereitet. Und das wird auch spaßig. In diesem Sinne, euch allen einen wunderschönen Weihnachtszeit, eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Macht's gut, ihr Lieben.
Merry ciao. Chrysler.
And Happy New Year. Macht's gut, ciao.
Ja. Ciao.
Euer Immomarkt2go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Energetische Sanierung steigert Immobilienpreise. Eine neue Analyse des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel zeigt, dass die energetische Sanierung von Gebäuden in Deutschland zu höheren Verkaufs- und Mietpreisen führt. Für Eigentumswohnungen, die die Energieeffizienzklasse A+ oder A erfüllen, liegt der Preisaufschlag bei bis zu 650 Euro pro Quadratmeter im Vergleich zu Wohnungen der Effizienzklasse D oder E. Bei Monatsmieten beträgt der Aufschlag rund 85 Cent pro Quadratmeter. Diese Preissteigerungen gelten jedoch nur, wenn die Energieeffizienz durch den sogenannten Bedarfsausweis belegt wird, nicht durch den Verbrauchsausweis. Die Studie basiert auf den Kauf- und Mietpreisen von Eigentumswohnungen in 19 deutschen Städten zwischen 2014 und 2024. Sie zeigt, dass die höheren Preise die Kosten der energetischen Sanierung widerspiegeln. Steffen Zetzmann, Wissenschaftler am Institut, betont, dass Marktteilnehmer nur dann bereit sind, einen Preisaufschlag zu zahlen, wenn der energetische Zustand eines Gebäudes transparent nachgewiesen wird. Dies sei ein wichtiger Schritt zur Reduktion der CO2-Emissionen, da Gebäude rund 30% der deutschen Emissionen verursachen. Das war euer Immomarkt2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.